Das ist einfach, dass Berlin nach wie vor, trotz aller politischer Diskussionen und Regulatorik und des fehlenden Neubaus, ein wahnsinnig spannender Investitionsstandort ist. Viele junge Leute, insbesondere aus dem Ausland, ziehen nach wie vor nach Berlin. Das sind vielleicht nicht mehr so die Zahlen, die wir noch vor 15 Jahren gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz ist Berlin im internationalen Kontext nach wie vor wahnsinnig attraktiv, was dafür weiter sorgen wird, dass der Zuzug nach Berlin anhalten wird und der Druck halt auf dem Wohnungsmarkt sich jetzt nicht signifikant verändern wird.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Nach einer kleinen Winterpause sind wir wieder da, haben auch einen tollen Gast heute bei uns, den Roman Heidrich, Lead Director of Valuation Wohnimmobilien in Deutschland von Jones Lang LaSalle. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Freuen uns sehr drüber. Wir sprechen ein bisschen über aktuelle Bewertungsthemen, Immobilienmarkt, wie seine Wahrnehmungen sind und freuen uns auf deine Einschätzung.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Natürlich haben wir auch wie immer einen Gin dabei. Heute Sir Edmund Gin. Ja, man wird ihm nachgesagt, dass er vanillig sein soll. Wir können ja mal probieren. Zum Wohl.
Cheers. Und er ist vanillig.
Er ist vanillig. Das ist wirklich gut. Klare Empfehlung, Sir Edmund. Kann man machen. Wie geht's dir?
Och, an sich eigentlich ganz gut.
Okay.
Ja, lief gut los. Könnte immer besser sein, ist klar. Aber Marktphase geschuldet. Aber
ja.
Kann nicht klagen.
Sehr gut. Wie erlebst du so aktuell eure Bewertungsthemen? Also gerade, du bist im Residential-Bereich unterwegs. Da gab es ja auch so ein paar Abwertungsthematiken. Was würdest du sagen, ist einmal die große Frage, sind wir schon aus dem Tal raus, steigen wir wieder, was passiert gerade?
Ja, das ist natürlich eine breite und ehrlicherweise spannende Frage. Aus dem Tal raus würde ich sagen, ja. Also das haben wir, die größten Themen sind höchstwahrscheinlich durch. Mhm. Einiges ist pressewirksam ja durchgegangen. Viele andere haben sukzessive abgewertet und das hat man letztendlich ja gesehen, nachdem wir den Boom in, ich sag mal, zur Mitte 2022 erlebt haben. Und dann haben wir ja so Abwertungsthemen eigentlich bis Mitte 2024 gehabt und seitdem sehen wir eigentlich eher einen ausgeglichenen Markt, was die Preisfindung, was die Preisthemen angeht, bis hin in einzelnen Segmenten sogar schon wieder leicht steigende Preise, was wir ja eben auch bei diversen Indizes, VDP etc. ja auch in den letzten Monaten ja auch schon wieder gesehen haben.
Das stellen wir auch fest, also bei den Anfragen, die wir haben und die Transaktionen, die auch tatsächlich wieder stattfinden, haben wir es auf einem gewissen Niveau stabilisiert. Also die kleine Insel, die wir so sehen. Du hast halt natürlich deutlich größeren Einblick an der Stelle. Die Stabilisierung ist da. Ich glaube, dass auch das Thema ESG flacht wieder etwas ab. Gestern kamen auch so ein paar Nachrichten zum Thema Heizungsgesetz, dass es da so eine Entschärfung geben soll. Wir schauen mal, was dann wirklich drin steht zum Schluss. Das muss man mal abwarten. Würdest du sagen, ESG ist noch ein großes Thema?
Bei Bestandshaltern in jedem Fall, sicherlich in der Diskussion nicht mehr so groß, wie wir es vielleicht vor 2 Jahren gesehen haben, weil einfach jetzt Finanzierungsthemen viel, viel stärker in den Vordergrund gerückt sind die letzten 2 Jahre aufgrund des signifikanten Zinsanstiegs. Aber ESG, also insbesondere im Bestand, was die Transformation von Bestandsgebäuden im Wohnen, aber letztendlich auch im gewerblichen Segment angeht, wird es wieder an Bedeutung gewinnen, einfach weil wir den CO2-Verbrauch der Gebäude halt runterbekommen müssen. Also das ist halt ein Fakt. Nichtsdestotrotz, und das fand ich halt auch sehr interessant, hat eine Kundenstudie, die wir Ende letzten Jahres gemacht haben bei Jones Lang, gezeigt, dass ESG-Themen, was so das Interesse der Kunden angeht, derzeit auf dem bei den angefragten Themen auf dem letzten Platz rangiert ist.
Okay.
Also ESG ist im Bewusstsein, aber spielt im Vergleich zu anderen Themen wahrscheinlich auch 2026 nicht die vordergründige Rolle.
Okay.
Aber letztendlich wird es das auch in Zukunft wieder machen müssen, einfach, wie gesagt, um die CO2-Verbräuche der Immobilien in den Griff zu kriegen.
Mhm. Ich kann vielleicht von uns ein bisschen berichten, bankenseitig. Also ESG ist bei denen noch relativ weit oben, aber ich glaube, das haben sie selbst auch verlegt, weil sie halt grüne Pfandbriefe emittieren wollen etc. Da sieht man schon ein bisschen was. Also gerade wenn die Objekte halt irgendwie DE und schlechter haben, braucht man so ein Road-to-ESG-Thema, wollen die sehen. Macht ja bei dem einen oder anderen Gebäude auf jeden Fall auch Sinn. Das ist zumindest aus der Bankenwelt, was wir erleben. Der ganz große Hype ist nicht mehr da. Ist aber, muss auch sagen, von Institut zu Institut wirklich stark unterschiedlich, was gefordert ist. Also manch einer sagt, ja, müsstest du mal was machen. Ja? Die anderen sagen, ja, wir brauchen komplett und dann musst du dich verpflichten und Plan vorlegen. Und ja, also da ist das Feld relativ breit. Aber vielleicht noch zum Anfang noch ein bisschen was zu dir. Du bist schon, ich habe gelesen, eine ganze Weile bei JLL. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was erzählen, was du da schon für Stationen hinter dir hast.
Sehr gerne. Also so viele Stationen sitzt ehrlicherweise gar nicht. Also dadurch, dass ich jetzt schon seit über 20 Jahren bei JLL bin, habe ich nur noch eine Station, die ich vor meiner Jones Lang-Zeit gemacht habe. Und das war bei der Deutschen Wohnen in Mainz, Frankfurt, als es noch eine kleine Deutsche Wohnen gewesen ist, war ich 3,5 Jahre im Portfolio-Management und ja, bin dann, das ist halt eben schon 2005 gewesen, dann zu Jones Lang gewechselt und hatte halt ja das große Glück, sage ich immer wieder mal, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, als das Wohnimmobilienbewertungsteam gegründet wurde bei Jones Lang und habe den ganzen Aufbau mit begleiten dürfen und bin Ende 2007 dann von meinem damaligen Chef nach Berlin geschickt worden, um hier das Bewertungsteam in Berlin aufzubauen, weil natürlich Berlin die Boomstadt schlechthin geworden ist.
Was so sind, da waren noch die ganzen Skandinavier hier unterwegs, ne? Ich erinnere mich.
Genau, also einige davon oder wenige davon sind noch unterwegs, aber es gibt tatsächlich Kunden, die ich seitdem immer noch begleite. Und seit 2007 oder beziehungsweise Ende 2007 jetzt in Berlin und ursprünglich für Berlin, Ostdeutschland zuständig gewesen und mittlerweile von Berlin aus mehr oder weniger das komplett deutsche Thema.
Okay, also ihr macht aus Berlin so ziemlich alles in Deutschland?
Wir machen aus Berlin heraus so ziemlich alles in Deutschland. Wir haben, was die Wohnimmobilienbewertung angeht, noch ein Schwesternteam, nenne ich mal, in Frankfurt sitzen, wir sind ungefähr gleich groß und mit dem Kollegen in Frankfurt teilen wir uns das ein Stück weit. Also die machen überwiegend den Teil in West- und Süddeutschland. Wir machen halt Berlin, Norddeutschland, Ostdeutschland. Aber es gibt durchaus auch Projekte, also gerade bei großen Portfolios, wo beide Teams drauf arbeiten. Also gerade zum Portfolio Grand City Properties, was wir ja zu großen Teilen bilanziell bewerten. Das ist auch jetzt kein Geheimnis. Oder eine THG, die wir jetzt bewerten. Die sind ja regional so groß aufgestellt, dass man das nicht nur mit einem Standort abdecken kann. Und da kommt dann der große Vorteil von Jones Lang mit mehreren Standorten, mit mehreren Teams zugute, dass wir halt dann unsere Projektteams so zusammenbauen können, dass wir eben aus mehreren Standorten Leute halt reinnehmen können und natürlich auch das ganze lokale Know-how, was du halt an den einzelnen Standorten hast, damit einfließen lassen kannst.
Ja, ja klar, das macht Sinn. Also wir kennen ja auch den einen oder anderen Bewerter, ob es nur bankenseitig ist, also eher so diese Beleihungswertgeschichten. Natürlich auch größere Unternehmen, mit denen ihr euch bei dem einen oder anderen Kunden alle 3 Jahre abwechselt. Ja, das soll ja auch vorkommen. Weil du es gerade angesprochen hast, ihr habt Teams und die sich dann gemeinschaftlich um Sachen kümmern. Ich glaube, das ist ein wildes Thema, ist auch KI, gerade in der Bewertung. Nutzt ihr was? Wie ist Zukunftsausblick? Was denkst du, was wird bei euch dort passieren? Oder möglicherweise passieren?
Also wir nutzen jetzt schon KI. Also ich glaube, es gibt da wahrscheinlich wenig Berater, die KI noch nicht nutzen. Wir haben einen Zugang über einen globalen Zugang von Jones Lang auf KI-Modelle. Es werden Bewertungsmodelle in KI entwickelt. Also das ist alles so im Fluss, ehrlicherweise. Sind da sicherlich auch noch nicht annähernd am Ende angelangt von dem, was wahrscheinlich alles noch möglich sein wird. Also KI wird bei uns schon mitgenutzt, wird sicherlich auch in Zukunft ein viel, viel größeres Thema noch spielen. Nichtsdestotrotz wird bei der Wertfindung der
ja, wie sage ich es am besten, der gesunde Menschenverstand immer im Vordergrund bleiben. Also wird immer einen Menschen geben, der sagen wird, der Wert, egal ob er jetzt von dem Mensch ermittelt wurde oder von der KI ermittelt wurde, der Wert ist, ist der Wert.
Ja.
Und es wird auch in Deutschland aufgrund der Regulatorik dann immer noch so sein, dass jemand das physisch ein Gutachten unterschreiben muss, also sei es auf Papier oder sei es halt eben digital. Das wird auch von der KI sicherlich in den nächsten Jahren noch nicht geleistet werden können.
Ja.
Also der Einfluss von KI wird größer werden in der gesamten Branche, aber nicht, nicht nur in der Immobilienbranche, also in der gesamten Welt wird der Einfluss von KI größer werden. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass der Bewertungsroboter durch die Gegend fährt und Besichtigungen macht und Gutachten erstellt, sondern das werden klassische Prozesse bleiben, die mit KI-Unterstützung sicherlich effizienter und schneller stattfinden werden.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Wir haben auch einen Berliner Kollegen von dir, der allerdings eher auf der Beleihungswertlinie unterwegs ist und der ganz klar sagt, was das Thema Beleihungswerte angeht, die sind ja relativ starr. Ja, also da ist die Flexibilität da drin ist ja nicht so wie bei Marktwerten. Und er sagt, er geht davon aus, dass in 10 Jahren quasi die KI das Ding errechnet, ein Mensch prüft im Zweifel nochmal nach und macht eine Besichtigung und ist dann derjenige, der bloß noch Stempelt unterschreibt. Beleihungswertseite.
Ja, ne, die Beleihungswertseite ist sicherlich sehr regulatorisch unterlegt. Also das würde ich sicherlich auch mitgehen. Die Ansicht, das ist ja teilweise rein rechnerisch. Am Ende des Tages ist es ja nur Mathematik, auch ein Beleihungswert. Auch was die regulatorischen Themen angeht und mit so einer Bewertungssoftware wie LoRa, was ja in dem Segment ja, wie sagen wir, die führende
Software. Die Banken sind angeschlossen dran.
Da wird ja rein rechnerisch schon sehr viel automatisch passieren. Gleichwohl musst du halt immer noch besichtigen gehen, du musst immer noch deine Beschreibung etc. erstellen. Das wird die KI sicherlich nicht zu 100% leisten können. Gleichwohl wird es KI unterstützt dann sicherlich auch Möglichkeiten geben, so eine Besichtigungstexte, Lagetexte etc. halt ja, generieren zu können. Genau, der ganze Prosateil, genau wie du sagst. Und die Rechnung hinten ran, die funktioniert eh jetzt schon automatisch. Also klar.
Ja.
Und am Ende geht es darum, welche Eingangsgrößen werden gewählt. Und das ist ja jetzt schon in der Rechnung halt eben so, dass du nur einen bestimmten Datensatz an Informationen wählen musst. Ob das dann von einem Mensch gewählt wird oder von einer KI, sei mal dahingestellt. Ja. Und der Rest rechnet sich automatisch. Also das hat Mathematik am Ende des Tages hinten dran.
Absolut. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Ich glaube, die Banken sind da auch nicht so böse, wenn das ein bisschen mehr automatisiert ist. Also zumindest für unseren Bereich. Weil es natürlich auch immer ein großer Kostenpunkt für die ist, diese ganze Beleihungswertermittlung. Im Privatbereich für Wohnungen geht das noch halbwegs. Aber wenn du halt Portfolien oder größere Objekte hast oder Einkaufswohnungen, was man alles so hat, da ist das, die Gutachterkosten schon immens. Also ich glaube, da sind die nicht böse, wenn sie sich ein paar Euro sparen können. Wir schauen mal. Aber es muss natürlich erstmal alles durch die Regulatorik und genehmigt werden und Bundesamt für irgendwas muss genehmigen. Naja.
Genau, also das ist letztendlich, also Regulatorik ist halt das entscheidende Thema und da denke ich halt eben auch, also da gibt es genug Interessengruppen in Deutschland nach wie vor, was das Gutachterwesen angeht, dass da die Wege vielleicht ein bisschen länger sind, als man sich das vielleicht gerade so am Schreibtisch vorstellt.
Schau mal, was uns spannend wird, wenn man über den Teich guckt oder wie es andere machen. Da sind ja die Vorreiter, sind ja eher woanders zu finden als in Europa. Lass uns mal überraschen, ihr seid amerikanisches Unternehmen, also vorstellbar, dass ihr wahrscheinlich relativ weit vorne in diesem Thema seid und da ein Vorreiter spielt, gerade in diesem ganzen Wertfindungsthema, sage ich mal, also gerade Informationen zugreifend. Also früher, weißt du selber, hat man Analysten gehabt, der hat sich viel gelesen, viel zusammengeschrieben. Das kann vielleicht so eine KI schon schneller.
Das kann eine KI definitiv schneller. Die Frage ist halt, wie sieht die Transparenz, die Datentransparenz aus. Mhm. Und da ist man sicherlich in anderen Ländern deutlich weiter, was Transaktionsdaten, Verfügbarkeiten etc. angeht. Und wenn ich dann nach Deutschland schaue, insbesondere das Gutachterausschusswesen, also ohne da die Kolleginnen und Kollegen da in dem Bereich schlecht machen zu wollen, aber da haben wir erstens einen zeitlichen Verzug da drin, dann natürlich die Datenverfügbarkeit ist von Gutachterausschuss zu Gutachterausschuss extrem unterschiedlich. Teilweise kann ich online drauf zugreifen, teilweise muss ich einen Papierantrag stellen und bekomme 4 Wochen später dann mal gegen viel Geld dann vielleicht mal 3-4 Auszüge aus der Kaufpreissammlung.
Ja.
Da ist, also was das Transparenzthema angeht, da kann man in Deutschland noch viel, viel mehr machen. Und dann könnte man auch, wenn man diese Transparenz bei den Daten hat, wahrscheinlich auch eher über automatisierte Bewertungsmodelle nachdenken, wie das halt in anderen Ländern tatsächlich schon üblich ist. Aber es ist halt einfach alles eine Frage der Datenverfügbarkeit. Und aktuell stellen halt viele, wir auch, muss ich einschränkend dazu sagen, auf Angebotsdaten ab, sei es bei den Mieten, sei es bei Kaufpreisen. Das ist aber halt eben nur die eine Seite der Medaille und eben nicht das, was halt tatsächlich abgeschlossen wird. Und die tatsächlich abgeschlossenen Daten, die landen halt eben nur aktuell bei den Gutachterausschüssen, die werden seltenst veröffentlicht. Also diese Datentransparenz ist halt ein großes Thema für uns auf der Bewertungsseite, da an tatsächliche Transaktionsdaten ranzukommen und die dann halt quasi für eine Ableitung in eigenen Gutachten halt nutzen zu können.
Wir hatten ja auch schon den Professor Thomas Weierle bei uns hier im Podcast, auch bekannter Mann. Und der hat darauf hingewiesen, dass natürlich die Gefahr besteht, dass wenn die KI die Bewertung zum Teil übernimmt oder auch das Research übernimmt, dass eine von der anderen abschreibt und eigentlich da wenig Bewegung drin ist. Ich kann zumindest der Aussage ganz gut folgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, das Risiko besteht natürlich, klar, weil die KI lernt ja letztendlich von den Daten, die man da einpflegt. Also das ist ja, wenn ich halt falsche Daten einpflege, jeder, der mal einen falschen Wikipedia-Artikel gelesen hat, wird das relativ schnell dann vor Augen gehabt haben. Und genauso läuft es ja letztendlich mit einer KI am Ende des Tages halt auch, ne? Also wenn ich falsche Daten da einlese, dann gibt die falsche Daten aus. Wenn ich permanent dann mit falschen Daten voneinander lerne, dann kommt nirgendwo das richtige Ergebnis raus. Sieht man jetzt teilweise ja auch. Also wenn man ChatGPT-Abfragen macht, dann bekommt man ja durchaus immer mal auch ein falsches Ergebnis, wo man dann hinterfragen muss und dann nochmal das Ganze richtigstellen muss. Und so kann das dann natürlich, das Risiko besteht dann natürlich auch, dass sowas halt bei Wertgutachten passiert. Deswegen brauchst du immer jemanden als Korrektiv hinten dran, der halt das, was die KI da vorschlägt, ich nenne es mal bewusst vorschlägt, halt eben auf einen realistischen Ansatz hin überprüft und dann letztendlich sagt, okay, das passt halt eben.
Ja, das bleibt spannend.
Das bleibt definitiv spannend.
Ich glaube, KI wird noch ein Thema in diesen ganzen, ich nenne sie mal Verwaltungsjobs, da wird es noch härter einschlagen, so mein Gefühl. Also alles, was irgendwo jetzt in unserem Bereich vielleicht Property Management ist oder ähnliches oder Buchhaltungsthemen, das wird sich so radikal ändern. Ich glaube, der ein oder andere denkt vielleicht noch, dass dieses Thema KI eher so eine automatisierte oder bessere Alexa ist, dass das halt wesentlich mehr ist und wesentlich mehr kann und selbst lernend ist. Wir schauen mal. Anderes spannendes Thema. Wir begleiten ja hier in Berlin als auch bundesweit die ein oder andere KVG, auch im Wohn, gerade im Wohnsegment. Da sehen wir jetzt so die ein oder andere Bremsspur, sagen wir es mal. Die haben natürlich auch ein paar Bewertungsthemen. Die Werte sind je nach Sichtweise zwischen einem Drittel und der Hälfte gefallen, je nachdem, wann die so im Regal zugegriffen haben. Was dazu führt, dass sie ihre LTVs brechen aus den Anlagebedingungen, die sie haben. Und EK möchte auch keiner mehr nachpacken und das könnte sein, dass sie dieses Jahr so das eine oder andere auf den Markt kommt. Ich weiß nicht, wie deine Einblicke da sind oder eure Leute aus den Transaktionen, ob die da schon spürbar mehr Angebot haben.
Ja, ich sag mal, der größte Fall, der ja schon teilweise über den Markt gegangen ist, ist ja letztendlich mit dem ZBI-Portfolio. Das ist ja auch nichts Geheimnisvolles. Das ist ja 2023, 2024 ja schon durch den Markt gegangen, Teile davon aufgrund dessen. Und Es gibt ja durchaus einige andere Wohnplayer, die auch in die Insolvenz gerutscht sind, weil sie wahrscheinlich dann zum falschen oder zum spätmöglichsten Zeitpunkt noch zum höchsten Preis gekauft haben. Die sind auch, das sind ja alles Gesellschaften, die mal durch die Presse gegangen sind, die jetzt so sukzessive auf den Markt kommen. Ich meine, jetzt war in der Presse, dass ja auch GTC, die ja Teile von dem Peach Property Portfolio gekauft haben, die jetzt auch wieder in den Markt zurückgeben wollen, um ihre Refinanzierung oder ihren Kredit abbezahlen zu können, den sie bei der Transaktion aufgenommen haben. Das sind alles schon Themen, die dieses Jahr auf den Markt kommen. Es wird sicherlich auch KVG-Themen an der einen oder anderen Stelle geben, die in den Markt kommen. Habe ich jetzt noch nicht im großen Stil gesehen, ehrlicherweise, aber bin ich jetzt auch ein Stück weit von unseren Investmentkollegen weg. Da haben wir schon rigorose Chinese Walls, ehrlicherweise, bei uns in der Firma. Also kann ich mir vorstellen, dass das ein Thema wird, aber ob das jetzt ein großes Thema wird, dass KVGs im großen Stil verkaufen, sehe ich ehrlicherweise nicht.
Okay. Und wie gesagt, es kommt nur noch an alle, die natürlich irgendwann zwischen 18 und 22 gekauft haben. Die haben ein Thema, davor dürft es gehen. Also,
genau.
Da haben wir auch den einen oder anderen begleitet. Die haben auch in ihrer Bewertung nie übertrieben. Ja, also da gab es, glaube ich, eine bewusste Zurückhaltung, dass es da nicht so von 15-fach auf 35-fach geschrieben wurde, womit die meisten auch ganz gut gefahren sind.
Ja, kritisch ist ja für die, die für 35-fach eingekauft haben und für 35-fach finanziert haben und die jetzt halt runtergefallen sind auf 15-fach oder 18 oder was auch immer.
Also ja, das ist da haben wir das KVG-Thema, da gibt es ja in Berlin auch so ein paar andere ganz große Beispiele, die auch relativ weit oben im Regal zugegriffen haben. Auch irgendwas um die 35-fach und das war signifikante Beträge. Da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Nächstes Thema würde ich sagen, passt auch ganz gut zum Thema Bewertung. Wir haben Wahlen dieses Jahr in Berlin. Da hat es ja schon eine oder andere Partei ist ja schon aus der Deckung gekommen mit dem, was sie denn vorhaben, gerade zum Thema Mietentwicklung, zu den anderen Themen. Wollen wir mal nicht so viel erzählen, weil das würde ich in den Rahmen fürchtig sprengen und unseren Blutdruck ein bisschen zu weit nach oben kriegen. Aber da schießt sich ja so ziemlich jede Partei darauf ein, dass sie den Mietwohnungsmarkt in irgendeiner Weise regulieren wollen. Die Eigentümer, Vermieter mehr, nennen wir es mal, einbinden wollen in soziale Themen, aber als auch in Sanierungsthemen. Wie geht ihr aktuell damit um oder lasst es auf euch zukommen oder habt ihr irgendwelche Szenarien schon mal erörtert, was so passieren könnte?
Ja, ehrlicherweise, wie gehen wir damit um? Natürlich spielt Regulierung in jedem Bewertungsmodell eine Rolle. Also ein Großteil unserer Bewertung machen wir im DCF. Also da kannst du natürlich eine Regulierung entsprechend mit einbauen und auch im Cashflow rechnen. Wir haben nach wie vor unseren Mietendeckel-Button in unserem Bewertungsmodell drin, den wir damals in Berlin einführen mussten, nachdem der Mietendeckel mal erlassen wurde, gleichwohl wir davon ausgegangen sind, dass der natürlich nicht Bestand haben wird, aber für diese kurze Zeit, als der aktiv gewesen ist, mussten wir den natürlich bewertungstechnisch mit berücksichtigen. Sondern die Option haben wir nach wie vor noch, in der Hoffnung, dass wir die nicht brauchen. Aber gerade die SPD in Berlin hat ja quasi den Mietendeckel 2.0 ja in ihrem ersten Papier ja auch schon mit angedacht und mal, ja, ich würde mal sagen, ignoriert, dass rein verfassungsrechtlich schon der erste Mietendeckel gekippt wurde. Ich weiß nicht, wie sie verfassungsrechtlich halt eine Neugestaltung des Mietendeckels argumentieren wollen. Aber gut, das ist sicherlich ein verfassungsrechtliches Thema. Deswegen, also bewertungstechnisch spielt Regulatorik eine Rolle, wird natürlich mit angesetzt. Wir können auch, haben wir bisher noch nicht gemacht, sage ich auch ganz ehrlich, wir können auch Modellrechnungen machen, hat jetzt noch keiner von unseren Kunden angefragt. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass das kommt.
Ist natürlich noch zu unkonkret, aber wenn man es halt so beobachtet, wir hatten uns ja im Vorgespräch auch kurz schon drüber unterhalten, da wird sich auf den einen oder anderen Marktteilnehmer gerade eingeschossen von politischer Seite, den sie dort exemplarisch mal rauspicken. Ja, da müssen wir mal schauen. Aber es ist halt, die Grünen haben jetzt ihr Programm vorgelegt, das ist auch spannend. Ja, also eine Sozialquote von auch Bestandsgebäuden von 30% soll eingeführt werden, ohne dass es da irgendeine Art von Kompensation gibt. Also das muss der Vermieter einfach so machen. Trotzdem hat er eine Sanierungspflicht und das Gasen jetzt wollen sie auch rausreißen und alles soll über Wärmepumpen und was auch immer beheizt werden. Ja, ich glaube, einer hat es ganz treffend beschrieben. Also es liest sich eigentlich wie ein Satireprogramm.
klingt, ich habe es noch nicht gelesen, klingt für mich ehrlicherweise auch so. Und da ist halt wirklich dann auch die Frage regulatorisch wieder, ne? Also ich meine, Eingriff ins Eigentumsrecht, kann ich das überhaupt so durchbekommen? Also so ja. eine Sozialquote den Wohneigentümern auferlegen. Ich meine, wenn ich mir überlege, in Berlin haben wir eine Eigentumsquote von was? 18% oder sowas halt. Der Rest sind Mieter. Das ist natürlich eine starke Mietklientel. Mit solchen Forderungen komme ich natürlich beim Mieter / dem Wähler natürlich sehr, sehr gut an erstmal. Also auch komplett ausgeblendet, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, ob das verfassungsrechtlich überhaupt durchsetzbar ist. Aber es sichert erstmal Wählerstimmen und das ist ja das, wovon ich ausgehe, wir werden da in Berlin noch mehr dazu sehen, noch mehr derartige Themen, die übers Jahr hochkommen, was natürlich in erster Linie mal für eine wahnsinnige Verunsicherung bei Investoren sorgt.
Ja.
Also wir hatten letzte Woche einen Investoren-Call organisiert von der UBS mit einer ganzen Reihe an angelsächsischen Investoren und gerade das Regulierungsthema, das treibt die jetzt auch schon wieder um, weil das hört man natürlich auch in London und Paris und in New York, wo die halt alle sitzen, dass was da so angedacht ist an zukünftiger Regulierung. Und das hören die, das schauen die sich an und prüfen natürlich das hinsichtlich des Risikos und weil das halt total unsicher ist, wissen die noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Da fragen sie uns natürlich, weil wir halt hier vor Ort sitzen, wie wir das halt sehen. Da versuchen wir das erstmal ein Stück weit zu entkräften, damit halt nicht komplett die Verunsicherung entsteht. Aber erstmal hast du halt eine Unsicherheit, die wieder reinkommt, die dafür sorgt, dass nicht genug Geld für die tatsächlich notwendigen Themen halt investiert werden. Also, und da sind wir dann bei dem, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber ne, bei dem seit Jahren fehlenden Neubauzahlen, die letztendlich ja die Ursache dafür sind, dass wir halt in Berlin so ein Mietniveau haben, wie wir haben.
Und ich sag mal, der spontane Zuzug von vielen hat ja auch dazu geführt, dass wir hier einen Wohnungsmarkt haben. Also
der ja, sehr klar. Knapp ich meine, ich bin auch einer von denen, die quasi am Anfang dieser Boomzeit nach Berlin gezogen sind. Die erste Wohnung, die ich hier noch frisch saniert angemietet habe, habe ich für 6,50 Euro anmieten können Ende 2007. Ja. Also das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Und die Zeiten sind halt vorbei. Und jetzt kannst du halt eine Eins davor machen. Da bist du bei 16,50 und dann hast du noch eine günstige Wohnung gekriegt.
Genau.
Die
voll zu sanieren auch selbst.
wenn du überhaupt eine Wohnung findest. Ne? Ja. Und das ist halt genau der Punkt, der seit Jahren, also die Politiker, die wissen ja, um was es geht, ehrlicherweise. Also das sehen die ja auch. Und
also ich komme an Haus, du hast es ja auch erlebt, du bist ja auch, hast du 2,5 bist du nach Berlin gekommen?
Ja, 2,7.
Ende 2,7. Ich komme noch aus Zeiten, mittlerweile fühlt man sich ja dann auch schon alt, da haben die kommunalen Wohnungsunternehmen auf politischen Druck hin diverse Wohnungsbestände verkaufen müssen, um den Haushalt aufzubessern. Das ist viel an Investoren gegangen, weil das die einzigen waren, die gerade aktiv Geld hatten. Das ist ja nun irgendwas um die 20 Jahre her, sage ich mal, weil die deutschen Unternehmen oder die deutschen Unternehmer und Einzelpersonen, die im Bestandswohnungsgeschäft unterwegs waren, die mussten sich noch ein bisschen Wunden lecken aus den End 90ern, Anfang 2000ern, also Ostimmobilien, das ganze Thema. So, dann kamen halt viele angelsächsische oder IRA-getriebene Unternehmen und haben für relativ kleines Geld große Wohnungsbestände gekauft, die dann, ist ja auch oft durch die Presse gegangen, wieder zurückgekauft wurden. Also was DGWO war es nicht. GEWOBAG, glaube ich, war es.
Ja, zum Vielfachen des damaligen Verkaufspreises, ja, ohne dass viel Geld investiert wurde, wahrscheinlich in den
nichts, Jahren. Nichts, kein Cent. Also. Ja, ja. Genau, also das sind ja so die haarsträubenden Themen. Also es ist schon politisch. Dann hatten wir Themen wie Entsagung der Anschlussfinanzierung beziehungsweise Förderzusage im sozialen Wohnungsbau. Das hat auch nochmal ein Riesenloch gerissen. Dann viele auch ihre Altersversorgung drin. Und auf einmal waren die Dinger, ja, wenn es gut lief, die Hälfte wert. Also es sind auch alles politische Themen, dürfen wir nicht vergessen, wo das alles herkommt. Die Leute sind vergesslich, die wissen es im Zweifel auch nicht besser, auch nicht schlimm. Aber das Versagen ist dort, glaube ich, auf der Politikseite stark zu sehen. Kapital sucht sich immer einen Weg, das wissen wir alle. Und vielleicht zum Abschluss noch ein paar positive Sachen. Wir sehen ja schon, wir kennen ja auch beide so den einen oder anderen, der auch wieder aktiv kauft. Wir begleiten jetzt so die eine oder andere Finanzierung, gerade Private Equity getrieben. Und da auch zu unserem Thema von vorhin, Berlin ja, aber wenn es geht, nicht im Berliner Stadtgebiet, sondern gern an den Rändern, irgendwo am Ring, noch im Ring, außerhalb des Rings, das ist gar nicht so entscheidend. ÖPNV muss irgendwie gegeben sein. Da sehen wir viele Transaktionen, gerade so, ich sag mal, diese klassischen End-90er, Anfang 2000er Wohnsiedlungen, die entstanden sind. Da sehen wir vermehrt Transaktionsvolumen. Wie ist dein Eindruck? Welche Kundenklientel ist gerade eher bullisch und kauft gerne?
Ja, was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist, dass der überwiegende Teil der Transaktionen Core-Transaktionen gewesen sind. Also im Prinzip ja genau die Art Immobilien, die du ja auch angesprochen hast. Also 90er, 2000er Baujahre, idealerweise vielleicht sogar noch Baujahre, die noch als Neubau zählen. Die hat eben auch nicht die Mietpreisbremse, wenn wir jetzt über Berlin wieder reden, dann halt in die Mietpreisbremse mit reinfallen. Also das sind schon Immobilien, da war sehr viel Traffic drauf, was auch ein Stück weit daran liegt, dass einfach das verfügbare Angebot immer weniger wird. Also gerade Neubauimmobilien, wenn wenig gebaut wird, gibt es natürlich auch wenig Immobilien, die auf den Markt kommen. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich Investoren und das sind halt überwiegend die institutionellen, europaweit suchenden Investoren, würde ich mal sagen. Also viele von den Vehikeln, die sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern die schauen dann eben auch nach Spanien, nach Portugal, nach Italien, nach Frankreich, aber eben auch nach Deutschland und suchen sich dann die Themen, wo der Cashflow am sichersten ist, nenne ich es jetzt mal, und das Risikorenditeprofil halt eben auch entsprechend gut aussieht. Und das ist nach wie vor Wohnen, also Core-Wohnen in A- und B-Städten. Also das hat auch unsere Investorenumfrage sehr, sehr stark gezeigt. Also das Wohnen in A-Städten ist nach wie vor die beliebteste und begehrteste Asset-Klasse.
Okay.
Und dann halt eben, wenn du Berliner ansprichst, halt eben der Speckgürtel, der halt eben rundrum mit entsteht, weil der natürlich genauso mit profitiert von der Entwicklung in Berlin. Ich meine, wenn in Berlin nichts Neues gebaut wird, dann schauen sich die Leute halt im Speckgürtel um.
Ja.
Was wir eben auch gesehen haben, dass im Speckgürtel viel Neubau entsteht, die Mieten deutlich dynamischer gewachsen sind als in Berlin, weil die natürlich von einem ganz anderen Niveau kommen. Und das natürlich für Investoren in erster Linie mal deutlich interessanter scheint, als in Berlin zu schauen, wo ich nicht weiß, was mich regulatorisch in den nächsten Monaten erwartet. Aber nichtsdestotrotz, Berlin ist nach wie vor immer noch ganz oben auf dem Zettel, wo alle schauen. Ich meine, jetzt ist ja die Woche gestern oder vorgestern in die Pressemitteilung rausgegangen, dass Edmond de Rothschild neues Vehikel jetzt aufgelegt hat, die auch in Berlin angefangen haben zu kaufen. Also das Interesse institutioneller Investoren in Berlin selber ist trotzdem immer noch hoch.
Okay, schon mal gut.
Ja, definitiv. Also für uns in Berlin, ich meine, das ist die Hauptstadt einer der größten Volkswirtschaften, also der Welt. Das kann man ja nicht oft genug sagen, so als positiven Effekt. Ich meine, wir haben ganz viele negative Themen, die uns immer wieder in Berlin begegnen, aber nichtsdestotrotz kann man auch da, du hast ja angesprochen, also die positiven Dinge mal rauskehren. Und das ist einfach, dass Berlin nach wie vor, trotz aller politischer Diskussion und Regulatorik und des fehlenden Neubaus, ein wahnsinnig spannender Investitionsstandort ist. Viele junge Leute, insbesondere aus dem Ausland, ziehen nach wie vor nach Berlin. Das sind vielleicht nicht mehr so die Zahlen, die wir noch vor 15 Jahren gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz ist Berlin im internationalen Kontext nach wie vor wahnsinnig attraktiv, was dafür weiter sorgen wird, dass der Zuzug nach Berlin anhalten wird. Und der Druck halt auf dem Wohnungsmarkt sich jetzt nicht signifikant verändern wird. Und das zeigt halt eben oder unterstreicht die Attraktivität für Investoren.
Ich bin sogar ein Fan davon. Ich weiß, da sind nicht allzu viele, aber ich habe eine Zeit lang drüber nachgedacht und bin großer Fan davon zu sagen, wir holen die Olympischen Spiele nach Berlin. Weil ich glaube, das ist so ein Programm, das hat man an vielen anderen Städten gesehen. Ja, das kostet viel Geld, ob der Revenue gleich da ist, das sei mal dahingestellt, aber gesellschaftlich, volkswirtschaftlich ist, glaube ich, der Impact, wie man so schön sagt, der da hinten raus entsteht, schon sehr groß. Also da passiert was, man kriegt Bundesmittel, wir bekommen eine bessere Verkehrsinfrastruktur, unabhängig von irgendwelchen Sportstätten, ich glaube, die sind eher sekundär, aber wir bekommen wieder Siedlungsthemen, wir bekommen schneller eine Bahnlinie hin, also wenn man schaut, wie lange eine U-Bahn oder eine Straßenbahn braucht, um überhaupt loszugehen, da sind wir im Bereich von 20 Jahren, das kann es nicht sein, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn man den ÖPNV auch stärken will und das Auto ein bisschen aus der Stadt raus haben will, dann kann man nicht nur einfach das Auto rausverbieten und überlegen, ob die Leute dann laufen oder mit einer Rikscha herkommen. Das wird nicht funktionieren. Von daher, ich bin Fan eigentlich davon, die Olympischen Spiele nach Berlin zu holen. Auch wenn das viel Geld kostet und mit den politischen Protagonisten sicherlich sehr, sehr interessant wird, aber gesellschaftlich könnte das wirklich und gerade für die Stadt eine Menge bringen.
Kann ich nur unterstreichen, ehrlicherweise. Alle, die Paris gesehen haben, die haben ja letztendlich erlebt, wie Olympische Spiele in so einer Metropole wie Paris gewesen sind. Und in Berlin, ich kann mir das genauso auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das einen wahnsinnigen Hype für die Stadt noch zusätzlich auslösen kann, eben um diese ganzen Themen, die du ja angesprochen hast, halt auch mit zu lösen. Ich meine, wenn wir jetzt in 2006 zurückerinnern, was der Hype an der Fußball-WM in Deutschland absolut ausgelöst hat, welche Stimmung in dem Land herrscht. Also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen mit Olympischen Spielen in Berlin oder halt auch in jeder anderen deutschen Stadt, also überhaupt sowas in Deutschland wieder zu haben.
Für die Stimmung, glaube ich, ganz gut für die Leute auch mal wieder ein bisschen Nationalbewusstsein zu bekommen und nicht alles so negativ, destruktiv zu sehen.
Ja, einfach einen positiven Impact, ne? Also ich meine, sowohl was halt klar dann die Investments angeht, ich meine, Berlin profitiert ja nach wie vor noch von einzelnen Sportstätten, die damals bei der Olympia-Bewerbung insbesondere im Ostteil der Stadt gebaut wurden. Ja. Also das sind ja alles Themen, die ohne eine Olympia-Bewerbung jetzt auch nicht wahrscheinlich realisiert worden wären damals. Also klar, also die Stadt profitiert davon und das ganze Land würde davon profitieren. Deswegen, ich verstehe ehrlicherweise auch gar nicht die Diskussion, die es dann immer wieder gibt, dann in München oder Hamburg oder halt eben in Berlin, warum man sowas tatsächlich nicht bejaht und unterstützt und wirklich alles versucht, so wie das andere Städte halt eben auch machen, die Olympischen Spiele halt zumindest mal nach Deutschland zu holen. Man kann ja von dem System IOC etc. halten, was man will. Absolut, hat man ja jetzt auch bei den Winterspielen wieder gesehen in Italien, aber die Bewegung, die das auslösen kann und den positiven Impact, der ist, glaube ich, unbestreitbar hoch.
Ich glaube, darauf sollten wir anstoßen. Wenn es eine Initiative gibt, wir unterstützen sie in jedem Fall.
Ja.
Und ich danke dir ganz toll, dass du da warst.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, fürs Gespräch.
War sehr angenehm, sehr aufschlussreich und für alle Zuhörer, wir sehen uns und hören uns demnächst wieder. Cheers.
Dann, cheers.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.